Forschungsimpuls, der Wissenschaftspodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forschungsimpuls und bei mir ist heute erneut, muss man sagen, Jan Büchel vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Hallo Jan.
Hallo Nikolai, ich freue mich sehr hier zu sein.
Vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit nimmst. Wir haben letztes Jahr hier etwas richtig Spannendes erlebt, muss ich sagen. Wir haben dich kennengelernt, deine Themen kennengelernt und dann hat sich während unserer Aufnahme so ein bisschen eine Idee entwickelt für eine neue Forschungsfrage. Um die soll es heute auch gehen, aber erstmal noch mal ein bisschen zu dir. Du bist Ökonom und ja, schaust am Institut der Deutschen Wirtschaft hauptsächlich auf die Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz aus einer ja, makroökonomischen Perspektive oder wie würdest du deine Rolle als Researcher beschreiben?
Ja, das trifft es schon sehr gut. Genau, mein Name ist Jan Büchel. Ich bin seit jetzt mittlerweile 6 Jahren am Institut der Deutschen Wirtschaft. Bin da offiziell Economist für KI und Datenökonomie. Also exakt das, worüber wir heute auch sprechen werden. Und ja, generell am IW schauen wir, wie du es schon richtig gesagt hast, immer so aus der Vogelperspektive auf die gesamte deutsche Wirtschaft, was die deutsche Wirtschaft umtreibt. Und ja, besonders in meiner Rolle forsche ich, wie gesagt, viel zum Thema KI und Digitalisierung und wie sich das auf Wirtschaft, aber auch Gesellschaft auswirkt. Und ja, das ist es im Prinzip.
Ich finde so spannend am Institut der Deutschen Wirtschaft, dass, ja, mir war das gar nicht so sehr bewusst, aber ich sag mal, ich lese wahrscheinlich jeden Tag irgendwas von euch, würde ich jetzt mal sagen, könnte so faustformelmäßig hinkommen. Ich glaube, das geht nicht allen so. Jetzt sind wir hier in einem Wissenschaftspodcast. Übrigens ja offiziell, das letzte Mal waren wir noch nicht offizieller Wissenschaftspodcast mit Adelung sozusagen von wissenschaftspodcast.de. Sehr schön, also mittlerweile sind wir das hier. Jetzt ist es ja bei euch so, ihr forscht ja tatsächlich als eigenständiges Institut außeruniversitär, wie man das immer nennt. Ja. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu eurem Institut sagen, weil wenn man das nicht kennt, ist einem vielleicht gar nicht so sehr bewusst, welche ja doch sehr dominante Rolle ihr in der deutschen Forschungslandschaft einnehmt.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, auch nochmal zu betonen, wie da der Unterschied ist. Also wir sind tatsächlich nicht öffentlich gefördert wie andere Forschungsinstitute in Deutschland. Wir sind ja als Verein auch getragen von der Verbandslandschaft der deutschen Wirtschaft, also sowohl die großen Wirtschaftsverbände als auch die kleineren branchenspezifischeren Verbände und sind aber auch gleichzeitig auch in Drittmittelprojekten unterwegs. Also wir haben quasi so ein breites Portfolio und unser Ziel ist eigentlich, Forschungsleistungen zu erbringen, die besonders Themen betreffen, die für die deutsche Wirtschaft sehr, sehr interessant sind und die deutsche Wirtschaft umtreibt. Gerade in der derzeitigen Situation gibt es viele Krisen und es gibt viele Probleme, oder Herausforderungen, vor denen die deutsche Wirtschaft steht. Und das sind so Punkte, die wir dann mit der wissenschaftlichen Brille etwas beleuchten wollen und da Orientierung geben möchten.
Und so kamen wir dann letztlich auch zu, kann man ja sagen, zu dem kooperativen Projekt über das letzte Jahr hinaus. Schauen wir nachher drauf, aber ja, man merkt schon ein bisschen, da ist ein bisschen Begeisterung auch bei mir, weil man einfach die Chance hat, ja, bei euch, denke ich, Dinge zu machen, die vielleicht in einem reinen, vielleicht Drittmittelprojekt oder durch den Haushalt getragene Forschung an der Hochschule so einfach jetzt erstmal nicht geht. Ihr habt Zugang zu Datensätzen, ihr habt gewisse Möglichkeiten und natürlich einfach ein Team aus Senior Researcher, ne, die einfach wissen, was zu tun ist, sozusagen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Ja, du nickst eifrig, sieht man jetzt vielleicht ja gerade nicht, wenn man nur zuhört, aber das müsste ungefähr dann so ein bisschen hinkommen, ne, und das macht natürlich eure Schlagkraft zum Thema, was kann man für Erkenntnisse gewinnen aus Daten, natürlich ja relativ signifikant. Ja, also deshalb liest man so viel von euch. Eine Sache, die man lesen konnte dieses Jahr, war dein Behörden-Digimeter, beziehungsweise ihr wart ja natürlich auch ein ganzes Team aus Research, wie das üblich ist bei euch. Und ihr habt euch was angeschaut, was jetzt gar nicht so viel mit der Wirtschaft an sich erstmal zu tun hatte, sondern mit dem bisschen diesen Ursprung hier dieses Podcastes oder diesem Podcast hier, nämlich das Thema E-Government, Fallisierung. Und ihr habt eine Forschungsfrage aufgegriffen, von der man eigentlich sagen müsste, weiß ja jeder, ne? Also wie ist der Digitalisierungsstand von Staat und Verwaltung in Deutschland? Ihr seid das aber ein bisschen anders angegangen. Nehmt uns doch mal so ein bisschen einleitend mit. Was war der Impuls für euren Aufschlag mit diesem Paper?
Ja, also sehr gerne. Das sogenannte Behörden-Digimeter hat genau die Zielsetzung, die du gerade beschrieben hattest. Und wir haben uns auch dieses Jahr genau auch in den beiden Papieren, über die wir heute sprechen werden, so ein bisschen das Thema Verwaltungsdigitalisierung, auch KI in der öffentlichen Verwaltung zum Thema genommen. Und beim Thema Verwaltungsdigitalisierung ist es natürlich etwas, was jetzt nicht neu ist. Also hat eine gewisse Historie, und das ganze Thema und die Effizienzpotenziale, die mit Digitalisierung einhergehen und gerade auch für die Verwaltung, die öffentliche Verwaltung, sind nicht neu. Also vielleicht, um das ein bisschen historisch einzuordnen: 2017 wurde das sogenannte OZG, also das Online-Zugangsgesetz, oder ist in Kraft getreten, und das hatte ein ambitioniertes Ziel, bis zum Ende des Jahres 2002 Verwaltungsleistungen, die dann im Rahmen dieses Gesetzes identifiziert wurden, die besonders wichtig für Privatpersonen und für Unternehmen sind. Also da sind dann so Aspekte wie beispielsweise die klassischen Behördengänge, die man als Privatperson durchführen muss, sei es Führerschein beantragen oder weitere Behördengänge, oder im unternehmerischen Kontext beispielsweise Unternehmensgründung oder andere Dienstleistungen, die man als Unternehmen von der öffentlichen Verwaltung benötigt, dass eben jene Verwaltungsleistungen nicht mehr analog durchgeführt werden sollten, sondern digital durchführbar werden. Also dass man quasi das Ganze auch ganz gemütlich, um es jetzt mal salopp zu sagen, auf der Couch durchführen kann als Privatperson, wenn man beispielsweise eine Behördendienstleistung durchführen möchte und sich dann nicht quasi an die Öffnungszeiten der öffentlichen Verwaltung der jeweiligen Behörden richten muss. Das war das Ziel. Und der Zielzeitpunkt war Ende 2022. Und leider wurde dieses Ziel nicht erreicht. Und mittlerweile sind wir schon relativ weit fortgeschritten im Jahr 2026. Und die Studie, die du erwähnt hast, ist im Januar 2026, also unser Datenstand ist dann noch Januar 2026 erschienen. Und mein Kollege Heiner Röhl, mit dem das Papier zusammengeschrieben wurde, der hatte auch in der Vergangenheit immer mal wieder dieses Thema aufgegriffen und geschaut, wo stehen wir denn jetzt eigentlich bei der OZG-Umsetzung. Also, um vielleicht das nochmal so ein bisschen zu bebildern: Das OZG umfasst mittlerweile 577 sogenannte Angebotsbündel. Das ist quasi, also ein Bündel besteht dann aus verschiedenen Verwaltungsleistungen, die thematisch sehr, sehr nah beieinander sind, ne? Wenn man das Ganze irgendwie so ein bisschen besser klassifizieren kann. Ja, und man kann halt schauen, wie sieht es mit der Umsetzungsstand bei diesen 577 OZG-Bündeln aus. Und da haben wir dann quasi im Januar 2026, also diesem Jahres, ein Update zu gemacht und haben uns geschaut, wie viele dieser Bündel sind denn mittlerweile umgesetzt und wie weit sind wir denn gerade bei der OZG-Umsetzung, die ja aber eigentlich von Ende 2022, also vor ja, mittlerweile 4 Jahren, eigentlich fast 4 Jahren, abgeschlossen hätte sein sollen, ne? Das ist so ein bisschen Motivation, warum wir zu dem Papier kamen.
So, und jetzt wissen alle, die regelmäßig diesen Podcast hören oder vielleicht auch sonst von dir und mir irgendwelche Veröffentlichungen lesen, dass es vielleicht um die Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland sowieso gerade viel Diskussion gibt. Wir haben aber auch ein neues Ministerium verkürzt gesprochen. Und ja, man könnte jetzt natürlich davon ausgehen, dass man erstmal sagt, okay, das wird jetzt so das typische Pamphlet, wo ihr irgendwo feststellt, dass man dort ja noch ein paar To-Dos offen hat und wie das Ganze aussieht. Ihr seid dann aber, ich möchte schon fast sagen, forensisch vorgegangen, um etwas zu tun, was man im sogenannten OZG-Dashboard findet. Also für die, die das nicht kennen, es gibt im Prinzip schon länger ein Dashboard, was versucht, diese von dir benannten Leistungsbündel einmal aufzulisten und mittlerweile mit einer schönen Karte und ein bisschen Zeitreihen und so weiter einfach zu zeigen, wie ist denn der Abarbeitungsstand. Ja, und dazu muss man mehrere Dinge wissen. Zum einen gehört in dieses Online-Dashboard hinein, dass die verschiedenen Datenquellen erstmal sehr spannend sind, wie die angebunden sind. Das wird wahrscheinlich gleich auch so ein bisschen das Thema sein, wo ich gerade sagte, Forensik, also wo ihr so ein bisschen was festgestellt habt. Und das nächste ist natürlich, es ist eine Art Darstellung in dem Sinne von, es beruht natürlich auf dem eigenen Datensatz, was man eben zusammenträgt. Und wenn man sich da tiefergehend mit beschäftigt, mit diesen ganzen Meldewesen im öffentlichen Sektor und den technischen Dingen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, dann fragt man sich schon, wenn man da drauf klickt, ja gut, ist die Welt jetzt so rosarot, wie das da vielleicht aussieht? Ne, da macht sich dann jeder vielleicht auch erstmal eine eigene Meinung zu, aber jetzt mal ganz datengetrieben. Ihr seid einfach mal reingegangen und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Habt ihr dem Dashboard nicht geglaubt oder gab es eine technische Veränderung, die euch stutzig gemacht habt oder was hat euch dazu gebracht, quasi eine Ebene tiefer zu gehen und in den Quelldaten anzufangen zu recherchieren?
Das ist ein wichtiger Punkt und das ist besonders wichtig zum Verstehen, auch inwieweit sich das Ergebnis dann später gezeigt hat. Weil es gab tatsächlich in dem Dashboard eine methodische Umstellung. Ich habe es jetzt eben schon mal erwähnt, man hat die Ebene der 577 OZG-Bündel. Und vorher, genau, war es halt so, dass man ein gewisses Monitoring-Tool hat, ne, auch auf regionaler Ebene. Man konnte die einzelnen Bundesländer miteinander vergleichen und hat dann gesehen, wie weit sind denn die einzelnen Bundesländer oder wie weit ist Deutschland als Gesamtes beim OZG-Fortschritt. Und das war ein Monitoring-Tool, was einfach zu bedienen war und das konnte man sich dann eigentlich auch als Live-Daten immer gut anschauen. Im Hintergrund sind dann natürlich die Meldewesen der einzelnen öffentlichen Verwaltungen, ne, auf der jeweiligen Ebene, sei es Bund, sei es Land, sei es Kommune, sei es Kreis. Und das wird dann in dieses Dashboard umgemünzt. So, und zu dem Zeitpunkt, als wir hier ein Update durchführen wollten, kam es dazu, dass dieses Dashboard umgeändert wurde. Also es war nicht mehr auf der Ebene der einzelnen OZG-Bündel, ne, wie man, ich sag mal so leicht verdaulich, 577 kann man sich immer noch gut vorstellen, aber es wurde dann auf die darunterliegende Ebene der einzelnen Leistungen umgestellt. So, und dann es ist auch noch leicht verdaulich, aber man kommt von 577 Bündel auf 7509 einzelne Leistungen. So, und dann hatte man aber auch keinen Anteil mehr. Also man wusste nicht mehr, wie groß ist denn der Anteil des einzelnen Bundeslandes, wie weit ist es denn prozentual fortgeschritten bei der OZG-Umsetzung, sondern man hat einfach nur eine absolute Zahl an Verwaltungsleistungen pro Bundesland gehabt, die jetzt digitalisiert sind. Damit konnte man jetzt quasi als auf der ersten Perspektive, auf dem ersten Blick jetzt nicht besonders gut einschätzen, wie weit ist denn das Bundesland und wie weit ist es denn vom Ziel eigentlich entfernt, dass alles digital angeboten wird, jegliche Verwaltungsleistung. Und das Ganze, die Gemengelage, haben wir dann als Anlass genommen, uns einmal sehr, sehr tiefgehend mit den zugrunde liegenden Rohdaten zu beschäftigen. Und wie bereits gesagt, das ist natürlich ein großer Datensatz, ne? Also jegliche einzelnen kommunalen Ebenen oder kommunalen Ämter können dann hier melden, inwieweit bei Ihnen gewisse Angebote, Behörden, Dienstleistungen digital angeboten werden. Und das ist dann ein Datensatz, der ja relativ komplex war. Also in unserem Autorenteam war dann auch Fabian Gruben noch dabei, der bei uns eher so im Big Data Analytics Team angesiedelt ist am IW und der Data Engineer ist, also quasi, um es jetzt vereinfacht auszudrücken, die Datenleitungen legt. Und wir haben uns dann tiefergehend damit auseinandergesetzt, wie wir dann diesen sehr, sehr komplexen Rohdatensatz einmal in für uns wahre Anteile und Ergebnisse umgliedern können, weil wenn man sich das vorstellt, man konnte dann quasi mal so einen Volldatensatz runterladen und dann wurde wirklich für jede einzelne kommunale Ebene angegeben, inwieweit oder wie viele oder welche Rettungsdienstleistungen denn angeboten werden. Und das waren dann fast über 900.000 Zeilen, die dann auf einmal in dem Datensatz waren. Und da mussten wir erstmal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Das konnten wir aber bringen. Und im Prinzip sind wir auch sehr, sehr froh darüber, dass wir das so gemacht haben, diesen Schritt, weil dadurch sehr, sehr viele Verzerrungen in der vorherigen Dashboard-Darstellung erstmal ans Licht gekommen sind. Das vielleicht mal gerade so in zwei Dimensionen darzustellen, was verzerrt werden könnte. Also auf der einen Seite haben wir natürlich, wie ich es jetzt schon an ein paar Stellen beschrieben habe, der Art der Flächendeckung. Also um es jetzt mal so zu sagen, also wenn wir uns jetzt mal ein Beispiel Bundesland rausnehmen würden, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, dann könnten wir sagen, ja, es gibt eine Verwaltungsleistung, die kann jetzt entweder bundesweit digital verfügbar sein, beispielsweise wenn es in die Zuständigkeit des Bundes fällt, diese Dienstleistung digital anzubieten, dann ist sie per se für den ganzen Bund auf einmal digital verfügbar. Aber wir haben auch gesehen, dass sehr, sehr viele Zuständigkeiten auf der tiefergehenden Ebene ist, dass beispielsweise das Land oder etwa einzelne Kommunen verantwortlich sind, dass diese Leistung dann digital angeboten wird. So, und dann kann es halt sein, wenn es zum Beispiel in Zuständigkeit des Landes fällt, dass die Dienstleistung für gesamt Nordrhein-Westfalen digital verfügbar ist. Wenn sie aber beispielsweise auf der kommunalen Ebene ist, kann es sein, dass sie in einzelnen Kommunen digital verfügbar ist, in anderen Kommunen aber nicht. Das heißt, man hat hier eine gewisse, und das sehen wir auch in unseren Ergebnissen, ich möchte jetzt noch nicht vorgreifen, aber was man dann im Endeffekt sieht, ist ein regionaler Flickenteppich an einzelnen digitalen Lösungen, die, also eine Behördendienstleistung, die digital verfügbar sind, die in manchen Kommunen verfügbar sind, in anderen nicht. In manchen Kreisen sind sie verfügbar, in manchen ganzen Bundesländern, dafür in anderen Bundesländern nicht. Und das ist so ein bisschen dem, was man so im Endeffekt als Ergebnis sieht. Also das ist der erste Punkt, wie das Ganze, ja, etwas verzerrt sein kann, die Darstellung der des Umsetzungsfortschritts. Der zweite Punkt ist, der sehr, sehr wichtig ist, ist, dass es man auch Unterschiede beim digitalen Reifegrad sehen kann. Also das heißt, wenn man sagt, okay, eine Dienstleistung sollte jetzt digitalisiert sein, dann gibt es natürlich Unterschiede, inwieweit der digitale Reifegrad sein kann. Also um es jetzt mal die beiden Extreme zu zeigen, es gibt dann so verschiedene Stufen, die auch abgegrenzt werden. Und die niedrigste Stufe ist, dass beispielsweise eine digitale Beschreibung der Dienstleistung vorhanden ist im Internet und man beispielsweise einen Antrag als PDF downloaden kann. Diesen Antrag kann man dann downloaden, ausdrucken, ausfüllen und damit dann zur Behörde gehen. Das hat mit Digitalisierung, so wie wir es verstehen, noch nicht viel zu tun, aber es ist so der erste Schritt, dass man, ich sag's mal so, dem digitalen Raum sich nähert. Daneben gibt es natürlich das andere Extrem. Das andere Extrem ist, dass eine Dienstleistung vollständig durchdigitalisiert sein kann. Das heißt, die gesamte Abwicklung erfolgt digital, auch wenn man beispielsweise Nachweise hochladen muss oder bereitstellen muss, kann das auch digital erfolgen. Und im besten Fall werden die Daten auch schon vorausgefüllt bereitgestellt aus verknüpften digitalen Registern. Das heißt, meine Daten habe ich an einer anderen Stelle schon mal angegeben und das Ganze ist, die Register sind so verknüpft, dass sie jetzt hier schon auftauchen. Also das ist der Best Case und vorher, was ich geschildert habe, ist der Worst Case. Und da gibt es auch, das ist jetzt auch nicht schwarz-weiß, sondern da gibt es auch sehr, sehr viel dazwischen. Und eigentlich wurde im OZG damals gesagt, man sollte schon relativ nah am Best Case dran sein, ne? Also zumindest, dass die ganze Abwicklung digital erfolgen kann. Ja, was wir aber sehen, ist da, dass es nicht nur auf der regionalen Ebene oder in der Flächendeckung so eine Art Flickenteppich gibt, sondern das Ganze auch beim digitalen Reifegrad man sieht. Also das ist relativ unterschiedlich, inwieweit oder zu welchem Reifegrad die einzelnen Leistungen bereits digitalisiert sind.
Man merkt, wie tief ihr auch dort in so ein Thema einsteigt. Das finde ich richtig faszinierend. Zwei Verzerrungen hast du jetzt schon genannt, die ihr aus diesen Daten herausgearbeitet habt. Wenn man dir so zuhört, dann komme ich mal so zu so einem Begriff der Digitalisierungsforschung, so eine Art Digitalisierungsforschung. Ja, es ist ja irgendwie das Rumstochern in einem Bereich, den man eigentlich als Bürgerin, als Bürger schon als abgehakt eigentlich für sich abtun würde. So nach dem Motto, das muss ja laufen. Aber das ist natürlich dann auf der anderen Seite die Realität. Vielleicht ganz kurzer Cliffhanger rüber. Es gibt eine ganz aktuelle Studie vom BMDS. Da gibt es diese Kampagne Einfach machen. Manche kennen die. Auf Social Media habe ich ein bisschen davon berichtet. Da liegen jetzt die Auswertungsdaten vor. Und da kommen tatsächlich aus der Gesamtbevölkerung aus Deutschland ganz klassische Themen, was denn mit der Digitalisierung man sich wünschen würde, um eben mehr Vertrauen in den Staat zu bekommen. Und da sind wir nämlich wieder bei einem ganz sensiblen Punkt. Wie viel Vertrauen habe ich in den Rechtsstaat letztlich, dass einfach, ich sag mal, Deutschland funktioniert? Ja, und auch gerade jetzt in der Urlaubszeit kommen viele aus dem Urlaub zurück und sind dann doch so ein bisschen geflasht. Das stand auch in den einen oder anderen Medien, dass so ein bisschen die Erkenntnis jetzt da ist, huch, wir müssen also wirklich was tun. Ja, das ist sicherlich etwas, was nicht nur damit zu tun hat, ob das irgendwie ein Komfortgedanke ist, sondern das sind Dinge, die müssen da sein. Ihr habt da ziemlich drastische Worte für gefunden, muss ich tatsächlich sagen. Ihr habt teilweise geschrieben, es ist ein desolater Zustand, es ist ungenügend. Das ist ja gar nicht jetzt unbedingt, denke ich, von eurer Seite als Regierungshelm, Verwaltungshäme gemeint, sondern es beschreibt ja eigentlich den Zustand. Ihr habt nachher so ein paar Ableitungen getroffen, warum für die Wirtschaft, für die Bevölkerung das einfach auch wichtig ist, dass diese Leistungen hier einfach abgearbeitet sind. Vielleicht können wir da mal kurz so einen Schwenk drauf machen. Es geht ja für euch nicht um das Thema, das einfach nur anzuprangern, sondern ihr habt ja nachher ganz klare strategische Ziele daraus gezogen. Vielleicht wollen wir darüber mal ganz kurz sprechen.
Ja, sehr, sehr gerne. Also da muss man vielleicht auch nochmal so ganz grob umreißen, wie denn die Ergebnisse unserer Analyse sind. Das ist tatsächlich, ja, wie du schon sagtest, desolat. Also es ist deutlich schlechter auch, als beispielsweise in den Vorjahren über das bereitgestellte Monitoring-Dashboard gezeigt wurde. Und deswegen ist das, was ich jetzt eben so etwas sehr neutral formuliert habe, mit Verzerrung. Also man sieht halt, dass auf dieser Ebene, das vorher wurde auf die Bündelebene, OZG-Bündelebene hochgerechnet, dass da halt beispielsweise sehr, sehr gut gemeinte Verzerrung angewendet wurde. Also beispielsweise, man sieht auch in den Daten, dass wenn man jetzt zum Beispiel ein ein Bündel nehmen, das im Durchschnitt aus 13 Leistungen besteht, dass wenn jetzt eine dieser 13 Leistungen erfüllt ist, dass man quasi dann sagen kann, okay, das ganze Bündel ist zumindest teilweise digitalisiert und wird jetzt als digitalisiert gezählt. Und deswegen entstanden in den Vorjahren auch relativ hohe Anteile, die wir jetzt natürlich nach unten korrigiert haben, wenn wir auf die einzelne Ebene der Verwaltungsleistung gehen. Und wenn man dann einmal sich das am besten abschneidende Bundesland herausnimmt, Nordrhein-Westfalen, dann sehen wir, dass da gerade mal 43% der Leistungen in mindestens einer Kommune digital bereitstehen, ne? Und das, also wie gesagt, Betonung auf mindestens einer Kommune, das bedeutet keine Flächendeckung, ne? Auf der anderen Seite im Rückkehrschluss bedeutet das natürlich in 57%, also mehr als der Hälfte der Verwaltungsleistungen, die es ist in noch keiner einzigen Kommune NRWs verfügbar. Und NRW ist hier am besten unter den 16 Bundesländern. Also das heißt schon, und ich habe es eben auch nochmal betont, eigentlich hätte das ganze Thema Ende 2022 abgeschlossen sein sollen. Also man ist weit vom Zielhorizont entfernt und es ist nicht absehbar, dass es in naher Zukunft erfüllt ist. Und das Ganze ist natürlich, deswegen wählen wir das Wort desolat schlimm, weil das Ganze hat natürlich Auswirkungen auf Unternehmen, die Wirtschaft und gleichzeitig auch Privatpersonen. Das Stichwort ist hier Effizienz. Ich habe es jetzt eben so einmal ein bisschen beschrieben, dass man quasi Behördenleistungen in Anspruch nehmen kann im digitalen Raum. Aber das Ganze hat natürlich auch etwas mit Zeitersparnis und Effizienz auch gerade in der Wirtschaft zu tun. Also das, und gerade wenn wir über Themen wie Bürokratieabbau sprechen, dann ist das ein wichtiger Schlüssel oder ein wichtiges Potenzial, das hier behoben werden sollte. Das ist so ein bisschen das Ergebnis, der Befund unserer Studie. Wenn man tiefer reinschaut, sieht man das so. Wenn man auf die Zuständigkeiten schaut, sieht man, dass etwa 3/4 der Zuständigkeiten bei den Ländern und Kommunen liegen, also der jeweiligen Leistungen, die digitalisiert werden sollen, und 1/4 beim Bund. Man sieht, dass der Bund schon im Vergleich dazu etwas besser abschneidet, also bereits viele Leistungen auch auf dem höheren digitalen Reifegrad, auf dem höheren digitalen Reifegrad digitalisiert hat und gerade bei den Ländern und Kommunen das besonders ausbaufähig ist. Dazu muss man natürlich sagen, generell, wir natürlich bei dem ganzen Thema der Zuständigkeiten darüber sprechen müssen, dass es eine föderale Zersplitterung gibt. Also quasi die Zuständigkeit wird dann delegiert auf einzelne Kommunen. Und da ist eigentlich, also das Problem in der Theorie ist eigentlich erkannt und es ist auch schon seit Jahren bekannt. Also es gibt dann beispielsweise das Einer für alle Prinzip, das in der Theorie vorgeschlagen wird, dass eine Leistung, die gut digitalisiert wird von einer Kommune, die irgendwo in Deutschland ist, dass das als Vorbild genommen wird und hochskaliert wird auf alle anderen Kommunen. In der Praxis zeigt sich natürlich, dass das nicht so gut funktioniert, weil sonst würden wir das Ergebnis, wie wir es sehen, nicht so sehen. Das kann natürlich einerseits an fehlendem Commitment liegen. Das kann natürlich auf der anderen Seite auch einen rein technischen Grund haben, dass man sieht, dass die einzelnen Verwaltungsstrukturen der einzelnen Kommunen etwa, der kommunalen Ämter, nicht miteinander kompatibel sind und das alleine dann als diesen technischen Punkt nicht funktioniert. Das können alles Erklärungsgründe sein. Hilft aber nicht, oder das sollte jetzt nicht darüber hinwegtäuschen, dass man sagt, es sollte besser sein. Weil es gibt auch interessante Vergleiche auf der europäischen Ebene. Wenn man mal Deutschland sich im Vergleich zu den anderen EU-Mitgliedstaaten anschaut, da gibt es, früher hieß es DESI, heute heißt es, glaube ich, State of the Digital Decade. Das ist so eine jährliche Indikatorensammlung der einzelnen EU-Mitgliedsländer. Und da gibt es verschiedene Rubriken, also beispielsweise Digitalisierung der Wirtschaft, der Gesellschaft. Da spielt Deutschland oben mit, im oberen Mittelfeld mit. Und dann gibt es einen Punkt, der betrifft halt den Public Sektor, ne? Und da sieht man, dass Deutschland bei einzelnen Indikatoren ganz unten ist. Also beispielsweise, ich habe es eben schon angeteasert, die Verfügbarkeit von vorausgefüllten Formularen, ne? Also das im Endeffekt eine Registerdigitalisierung und Registermodernisierung voraussetzt. Da liegt Deutschland auf dem vorletzten Platz seit Jahren. Nur Rumänien ist schlechter. Und da muss man sich dann doch die Frage stellen, was der Anspruch Deutschlands ist. Und gerade wenn man sieht, dass man in anderen Disziplinen, also Digitalisierung der Wirtschaft, Digitalisierung der Gesellschaft, oben mitspielt, dann muss man sich fragen, ob wir hier nicht auch deutlich an Tempo hinzugewinnen sollten und deutlich mehr oder digitalere Dienstleistungen anbieten sollen. Und wenn man das, wenn man das Ganze nochmal abrundet und sich das vielleicht nochmal einen Schritt zurückgeht und sagt, was beziffert denn eigentlich oder was bedeutet eigentlich das OZG? Dann bedeutet das OZG eigentlich nur, dass eine Leistung digital zugänglich ist. Also das heißt, wir wollen eigentlich nur, dass wir eine Dienstleistung, die wir bei den Behörden beantragen oder durchführen lassen wollen, die wollen wir einfach nur digital durchführen. Das ist, um es etwas drastischer auszudrücken, das ist eigentlich nur ein sehr, sehr wichtiger erster Schritt der ganzen Verwaltungsdigitalisierung. Und gerade bei diesem ersten Schritt scheitert die öffentliche Verwaltung schon sehr, sehr deutlich. Das ist besonders traurig, weil wenn man sich dann einmal weiterdenkt, Was müsste noch alles getan werden? Dann gibt es weitere Schritte. Zum Beispiel Schritt 2 wäre, dass man die gesamten Prozesse, die dahinter liegen in den öffentlichen Verwaltungen, digital aufstellt, dass man Digitalisierung hier als Werkzeug versteht, um die ganzen Prozesse dahinter, die dahinterliegenden Prozesse effizienter zu gestalten. Also um es vielleicht nochmal ein bisschen plakativ darzustellen. Wenn wir einen analogen, sehr, sehr bürokratischen Prozess haben oder eine Durchführung, und jetzt nur Digitalisierung drauf münzen und sagen, das Ganze kann jetzt digital durchgeführt werden, also dass wir nur Aufwand darauf verwenden, dass das Ganze aus dem Analogen ins Digitale reicht, dann haben wir einen digitalen bürokratischen Prozess, ne? Also quasi in Schritt 2 muss das Ganze nochmal über Digitalisierung umgedacht werden. Da geht es dann auch um KI und weitere digitale Technologien, die hier mit rein hineinkommen. Aber so weit sind wir definitiv noch nicht, wenn wir bei dem ersten Schritt quasi nicht weiterkommen.
Wenn man in der Materie drin ist, so wie du, und klar, wir beschäftigen uns bei uns beispielsweise an der Hochschule oder ich mich in meiner Forschung natürlich auch ganz intensiv damit, dann muss man natürlich dem ganzen System auch zugute halten, dass es einfach unglaublich komplex ist, föderal adjustiert, hast du vorhin schon erklärt. Es geht also gar nicht darum zu sagen, schaut mal hier, da macht einer seinen Job nicht. Das ist mir immer wichtig, das nochmal zu erklären. Das ist nicht jetzt irgendwie eine Einzelperson oder so ein Digitalisierungsmindset. Man liest immer ganz spannende Sachen auch auf LinkedIn. Ist ganz gefährlich sozusagen. Deshalb hier einfach mal datenbasiert in dieses OZG-Dashboard reingeschaut. Das finde ich extrem spannend, weil man daran merkt, es ist wirklich, ja, in der Informatik ist es Komplexitätstheorie. Das ist nicht mal eben mit einem schönen Workshop gelöst und dann können wir da weitermachen und das Modell aus Estland kopieren oder sowas. Es ist sehr vielschrittig. Gerade interessant fand ich den Aspekt auch nochmal zu sagen, die Leistungen des Bundes sind in großen Teilen eben digitalisiert. Aber das sind eben viel weniger. Und natürlich funktioniert das. Das ist letztlich dann eine Bundesbehörde, jetzt in dem Fall zum Beispiel das BMDS, was ganz viel da drin verantwortet. Und dann kann das in Person Dr. Carsten Wildberger quasi durchziehen in seiner Verantwortung, soweit das geht. Und die endet dann genau an dem Punkt, wo es dann wieder in 16 Bundesländer rübergemünzt werden muss. Und auch da kann man ja sehr schön in der Modernisierungsagenda des Bundes und den Operationalisierungen, da haben wir ja auch zu berichtet ausführlich, dann der Ministerpräsidentinnenkonferenz da reinschauen, was das dann konkret heißt, dann wird es dann auf einmal schon so komplex, das kann man schon fast gar nicht mehr richtig nachvollziehen. Und übrigens auch interessant, es gibt für die Modernisierungsagenda ein, ja, nicht Dashboard, sondern es ist wirklich ein, ich nehme an, es war ein Word-Dokument, wo jemand den Auftrag hatte, alle Punkte aus der Modernisierungsagenda mal aufzumalen, pro Punkt eine Tabelle in Word zu erzeugen und dann die Farben gelb, grün oder rot auszuwählen und dazu ein bisschen Text zu schreiben. Also damit will ich sagen, die Komplexität, selbst wenn man jetzt sagt, wir wollen das jetzt wirklich, wir haben ein Bundesdigitalministerium auch zum Thema Staatsmodernisierung und Verschlankung der Prozesse, es ist unglaublich vielschichtig und man kann nicht einfach hier in einem föderalen System sagen, wir legen jetzt den Hebel um. Aber jetzt werden wir ein bisschen positiver. Was kann man, oder im Sinne von, was könnte man denn tun, dass man noch eine Sache vielleicht kurz mitnimmt? Ihr habt ja ganz wichtige Begriffe hier drin auch genannt, nämlich zum Beispiel Portalverbund Online Gateway, PVOG. Das war auch wichtig, wenn ich das technisch kurz einfließen lassen darf, damit ihr überhaupt Zugang zu diesen Daten nachher bekommen habt. Das ist quasi da so eine Art Schnittstelle. Ist nicht ganz einfach, also ist wirklich nicht mal eben draufklicken und sich eine CSV runterladen. Ist auch klar geworden, dadurch, dass ihr halt mit einem Riesenteam letztlich darauf Data Science betrieben habt. Aber wenn jetzt so eine Deutschland-App käme, wie die ja angedacht ist, wäre es dann nicht auch schon heilsam, dieses, ich nenne das mal Frontend zu Bürgerinnen und Bürger, da ein Stück weit zu bündeln und zu schauen, ob wir nicht über genau diesen Katalog vielleicht, über diese Daten wenigstens mal die Zugänge richtig bereitstellen können. Ja, wir hatten ja in der Vergangenheit verwaltung.bund.de, das war auch so ein Versuch, wo man eigentlich die gleiche Datenquelle genutzt hat. Und da hat man halt gesehen, es scheitert dann letztlich auch an der föderalen Barriere. Ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt so draufschaut, auch mit eurem Finding, mit eurem Datensatz nochmal, dass man einfach besser versteht, dass wir hier einfach in zwei Streams unterwegs sind. Das eine ist das, was Bürgerinnen und Bürger vielleicht ausfüllen, was sie angezeigt bekommen, was sie in einer App nutzen können. Und das andere ist hinten heraus die Digitalisierung. Ich möchte gleich mit dem zweiten Paper da nochmal die Brücke schlagen, was das mit KI zu tun hat. Aber vielleicht so ein bisschen, hast du noch abschließende Gedanken zu dieser ersten Studie von euch? Es darf auch positiv sein, aber ja, es sind natürlich schon harte Findings, die ihr hier letztlich getroffen habt.
Ja, das ist sehr gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig und ein Anliegen, dass ich da auf jeden Fall auch keinem auf die Füße treten will und auch nur sagen will, wir schauen aus der Vogelperspektive auf die Daten und schauen, wo wir stehen. Wir lesen in den Daten aber auch nicht heraus, was sind denn Hemmnisse, warum funktioniert es denn vielleicht auch nicht so gut, ne? Deswegen versuchen wir natürlich auch da besser zu verstehen, warum funktioniert es nicht so gut und wofür es auch sicherlich plausible Gründe gibt, aber wir wollen halt versuchen, so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen und uns da irgendwie in der Debatte mit reinbringen und da vielleicht irgendwie datenbasiert unseren Beitrag leisten. Das ist natürlich ein valider Punkt und ich finde es auch gut, und man sieht auch, dass da Bewegung drin ist, ne? Also dass die Daten über das von dir angesprochene Portal so transparent zur Verfügung gestellt werden. Das ist gut. Das sind wichtige Schritte, dass man quasi in einen digitaleren Raum, auch digitaleren Austauschraum zwischen Bürgerinnen, Bürger, Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung kommt. Das sind wichtige Schritte. Allerdings muss man sagen, dass man da immer noch in der Welt von Excel und CSV unterwegs ist, ne? Und was wir dann teilweise auch, wenn wir das Thema Datenqualität uns anschauen, sehen, dass da teilweise auch Angaben waren, die unplausibel waren und also dass da noch einiges zu tun ist, aber man sieht, dass sich da etwas in die richtige Richtung bewegt. Und ein Punkt, wie du sagtest, dass man es vielleicht noch ein bisschen positiver framen kann, wenn wir jetzt konkreter überlegen, was kann man denn jetzt tun, ne? Also das war auch so eine Ableitung in der Studie war, wenn man sieht, dass es jetzt absehbar jetzt nicht in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr geschafft wird, das ganze OZG oder alle Bündel oder alle zugrunde liegenden Leistungen zu digitalisieren, dann sollte man auf jeden Fall darauf fokussieren, was sind denn die besonders frequentierten, also besonders häufig genutzten Leistungen von Wirtschaft und Gesellschaft. Aber genau solche Aspekte, und das muss man auch zugute heißen, werden auch schon erkannt. Ne? Es gab das sogenannte OZG-Änderungsgesetz, da wurde genau sowas gemacht, also ein Fokus auf die besonders wichtigen Leistungen. Also man erkennt das Problem und man geht auch in die Richtung, dass man da quasi das genau angeht. Und was vielleicht noch ein Hebel sein kann, ist das, was ich angesprochen habe, das einer für alle Gesetz, dass man das vielleicht noch etwas stärker forciert. Also dass man sagt, okay, gewisse gute Leistungen, die gut digitalisiert sind, müssen jetzt verpflichtend skaliert werden auf andere Kommunen und dass man da vielleicht irgendwie noch mit mehr Nachdruck rangeht. Ich glaube, das wäre ein großer Hebel, dass man gerade in die Skalierung da besonders viel Geschwindigkeit hineinbekommt. Aber wie gesagt, die Probleme werden auch erkannt. Ich hoffe, dass es dann in Zukunft hier mehr Geschwindigkeit reinkommt und zumindest in den besonders frequentierten Leistungen, dass man da die Effizienzpotenziale hebt.
Ich nehme noch mal gerade die aktuellen Studien vom BMDS, die ich auch noch hier in die Shownotes reinpacken muss. Genauso das, was du von der Europäischen Kommission gerade zitiert hast, übrigens, den damaligen DESI-Index. Auch sehr gute Datenquellen. Möchte ich gerade noch mal ganz kurz als Überleitung hier mit reinnehmen. Denn man sieht eigentlich bei diesen ganzen Initiativen, die gerade laufen, du sagtest es schon, es ist kein Erkenntnisproblem, aber die Umsetzung, die ist wirklich nicht trivial und die hängt an enorm vielen Faktoren ab. Ich bin allerdings kein Freund davon, immer nur neu quasi Umfragen zu machen, Befragungen zu machen und solche Themen, die wir gerade sehr stark aus Berlin kommen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, wo man einfach merkt, okay, man möchte jetzt auch zeigen, dass man dran arbeitet, aber dieses dran arbeiten, das hat sich für mich noch nicht manifestiert. Also ich sehe ganz viel, wie versucht wird, zum Beispiel Stimmung aufzufangen aus der Bevölkerung etc. Das ist auch sicherlich gut erstmal. Aber was passiert denn dann? Und dann passiert jetzt ja im Augenblick ganz viel zum Thema künstliche Intelligenz. Gerade das Thema KI-Agenten wird also rauf und runter diskutiert auf Social Media, in der Fachpresse, natürlich auch in den akademischen Publikationen. Dort noch mit einer gewissen Nüchternheit, muss ich auch sagen. Also ich würde schon fast sagen, sehr realistisch. Während wir in der Social Media-Debatte, wenn ich da mal so ein bisschen drauf leuchten kann, kurz, da haben wir wirklich so zwei Pole mittlerweile, nämlich den einen Bereich, der sagt, KI, das ist wirklich der Heilsbringer. Ganz kurz zusammengefasst und die Skeptiker auf der anderen Seite, die sagen, wir müssen aber erstmal die Hausaufgaben der Digitalisierung machen. Du kannst ja gleich mal sagen, wo du da stehst. Ich positioniere mich da so ein bisschen in der Mitte. Wir brauchen die, nur du sagst ja vorhin auch, wir müssen die Prozesse aufräumen. In der Informatik sprechen wir von technischen Schulden. Also es muss sich natürlich irgendwann aufräumen, was da nicht gemacht wurde in den letzten Jahrzehnten. Auf der anderen Seite gibt es auch einfach Quick Wins, wie der Klassiker Chatbot auf dem Bürgerportal, der mir halt den richtigen Antrag erstmal bei meiner Kommune raussucht. Das kann doch helfen, dass ich schon mal wenigstens zu dem richtigen PDF komme. Das löst das Problem nicht hinten raus, aber da kann ich mit kleinem Geld und auch, also ganz geringer Kritikalität kann ich da einfach eine Technologie hinstellen, die was löst. So, damit ich damit arbeiten kann, brauche ich aber KI-Kompetenz. Und damit sind wir in unserer zweiten Studie, KI-Fachkräfte in der öffentlichen Verwaltung, haben wir sie getauft, Bedarf und Handlungsoptionen. Da haben wir noch gemeinsam mit Jan-Felix Engler, wie gesagt, die Idee gehabt, in Stellenausschreibungen nach Kompetenz zu suchen, die im öffentlichen Sektor erkennbar ist, eben in diesen Stellenausschreibungen. Und jetzt kommt das Geniale, vielleicht kannst du da ganz kurz einmal drauf eingehen. Das macht man jetzt nicht, indem man einfach auf irgendein Stellenportal geht oder auf irgendeine Suchmaschine und da was eingibt, sondern ihr habt da so ein spezielles Asset, wie man sich so einer Forschungsfrage nähern kann. Also vielleicht steigen wir erstmal ganz kurz methodisch ein, denn das war schon ein Stunt, der auch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen hat, kann ich ja mal sagen.
Ja, sehr gerne. Also die Methodik ist tatsächlich auch zweigeteilt, muss man an der Stelle sagen. Und ich kann gerne was zu dem eigentlichen Schritt 2 sagen. Zu dem Schritt 2 kannst du vielleicht gleich nochmal so ein bisschen umreißen, was wir da gemacht haben. Und zwar, wir haben zwei Herausforderungen. Also das Ziel hast du genannt, wir wollen uns einmal anschauen in den Stellenanzeigen der öffentlichen Verwaltung, dass wir uns anschauen, wie groß ist denn die Relevanz des Thema KIs. Ne? Also das ist schon, Stellenanzeigen eignen sich da eigentlich sehr, sehr gut, weil die sind eine, ich sag mal so, dynamische Datenbasis. Zum Beispiel haben wir jetzt die aktuellen Daten des abgelaufenen Jahres 2025 genommen und können dann mal hineinschauen. Generell jetzt nicht nur in der öffentlichen Verwaltung, sondern was fordern denn Arbeitgeber? Also das ist so ein schönes Signal für, was ist am aktuellen Rand denn relevant für Arbeitgeber? Weil das ist so ein Zeichen, was sie veröffentlichen und da können wir gute Informationen rausziehen. Und also wir haben eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie grenzen wir den großen Datensatz an, also ich muss vielleicht noch sagen, der Datensatz hat den Anspruch, dass alle Online-Stellenanzeigen, die im Jahr 2025 ausgeschrieben wurden, hier gesammelt sind und Duplikate bereinigt, aber wir haben da eine Anzahl von, das sind ungefähr 10 Millionen Datenpunkten, Stellenanzeigen, die in Deutschland im Jahr 2025 ausgeschrieben wurden. Unser erster Schritt, unsere erste Herausforderung war, wir wollen einmal filtern darauf, nur auf die Stellenanzeigen, die tatsächlich die öffentliche Verwaltung ausgeschrieben hat. Und da müssen wir auch differenzieren, nicht der öffentliche Dienst, sondern tatsächlich die öffentliche Verwaltung. Weil wir uns genau die tatsächlichen Verwaltungsstellen anschauen sollen. Wir wollen jetzt nicht zum Beispiel in öffentliche Kindergärten oder die Polizei reinschauen, sondern wir wollen tatsächlich in die beispielhaften Finanzämter reinschauen und sagen, wie sieht es denn hier aus, wie wird denn hier KI, beziehungsweise, da kann ich gleich auch noch was zu sagen, zu den Effizienzpotenzialen für KI, genau für die öffentliche Verwaltung hineingeschaut. Das ist Schritt 1, würde ich gleich ja nicht übergeben. Schritt 2 ist dann, dass wir uns einmal anschauen, inhaltlich, geht es denn in den Stellenanzeigen, die wir sehen, um KI oder nicht? Und da haben wir, wie du es schon angeteasert hast, jetzt über die Jahre auch etwas Erfahrung gesammelt, weil wir das nicht nur im KI, dass wir uns am IW nicht nur im KI-Kontext, sondern auch in anderen Kontexten wie Green Economy und so weiter, so ein Skillset aufgebaut haben, wie wir denn so große Mengen an Daten klassifizieren können, dass man beispielsweise inhaltlich nur die Stellenanzeigen, die mit KI-Bezug vorliegen, herausfiltern können. Und da gibt es eigentlich zwei Wege. Der eine Weg ist, dass man eine gute Wortliste beziehungsweise eine Liste an relevanten Wörtern bildet und die quasi mit den Volltexten der Stellenanzeigen abgleicht. Und wenn man einen Treffer hat oder beispielsweise mindestens zwei Treffer als Schwelle hat, dann sagt man, okay, hier geht's um KI. Das haben wir aber in dem Kontext nicht gemacht, sondern man kann das auch ein bisschen sophisticateder gestalten. Und zwar kann man auch quasi KI trainieren, um diese Aufgabe für sich durchführen zu lassen. Also konkret nimmt man ein Testset und labelt einmal 1000 Stellenanzeigen selber und sagt, liest sich den Volltext durch und sagt, hier geht's um KI oder hier geht's nicht um KI. Man kann dann auch einzelne Passagen oder einzelne Wörter oder Sätze unterstreichen und sagen, der KI quasi sagen, hier geht's, ist besonders ein besonders gutes Zeichen dafür, dass es hier tatsächlich einen inhaltlichen KI-Bezug gibt. Und das macht man dann mal 1000 und kreiert quasi einen Trainingsdatensatz und lässt dann für die restlichen fast 10 Millionen Stellenanzeigen, die KI quasi diese Aufgabe durchführen. Das machen wir natürlich nicht unkontrolliert, sondern dann gibt es dann gewisse Evaluationsmetriken. Das nennt sich dann in dem Kontext Precision, also Präzision und Recall. Also wir schauen uns einerseits an, dann nehmen uns mal beispielhaft ein gewisses Set an, durch die KI annotierte Stellenanzeigen heraus und schauen uns an, wie gut ist denn die Präzision oder die Trefferwahrscheinlichkeit. Und auf der anderen Seite wollen wir uns natürlich auch fragen, findet denn die KI alles, was sie finden sollte? Oder bleiben gewisse Stellenanzeigen verborgen, wo es eigentlich um KI geht? Aber wir haben sie nicht, unseren Machine Learning Algorithmus jetzt nicht so gut trainiert, dass diese nicht gefunden werden. Ne? Und da gibt es dann auch Testmetriken für. Ja, das eigentlich einmal so umrissen, was wir dann methodisch gemacht haben. Wie gesagt, das haben wir in der Vergangenheit schon öfters auch zum Thema KI gemacht. Und ja, das haben wir quasi hier so ein bisschen weiterentwickelt, weil ein wichtiger Punkt noch, den du schon erwähnt hattest, KI ist ein sehr, sehr dynamisches Thema mit großen Innovationszyklen. Das heißt, man muss gewisse neu hinzugekommene Aspekte, das heißt jetzt kürzlich KI-Agenten und so weiter natürlich immer wieder in dieses Mindset mit aufnehmen, ne? Also dass quasi die KI, dass diese Punkte inhaltlich auch mit hinein.
Ja, genau. Wir haben ja also nicht nach Anzeigen gesucht, wo irgendwie drin steht, sie können gut prompten, ne? Sondern es sind ja vielleicht ganz verdeckte Dinge, wo man auch gar nicht so sehr drüber spricht oder wo man vielleicht eine tiefe Technologie oder Erkenntnis irgendwo haben möchte und das so ein bisschen nur anteasert, weil vielleicht das auch ja beim Finanzamt vielleicht finanzermittlungstechnisch, man das gar nicht so sehr sagen möchte, ne? Ich fasse das, was du gesagt hast, immer so zusammen, dass wir eigentlich drei Classifier gebaut hätten. Einen hast du gerade beschrieben, das war quasi der Classifier, wo du ja auch ein eigenes Paper zugeschrieben hattest vorher, der in der Lage ist, eben KI-Merkmale in Stellen zu identifizieren. Und ja, dann um überhaupt dahin zu kommen, das war quasi das Learning in der Forschungsimpulsfolge von vor etwa einem Jahr. Du hattest erklärt, was ihr da für Ressourcen habt, datentechnisch. Und dann kam uns ja hier die Idee, können wir das nicht runterbrechen auf die öffentliche Verwaltung, was du gerade ausgeführt hast. Ja, das war dann so ein bisschen meine Aufgabe, hier erstmal so ganz klassisch mit Regex-Methoden und anderen, also Rollen- und regelbasierten Engines so ein bisschen zu arbeiten. Das hat ewig gedauert, muss ich sagen, weil das überhaupt nicht einfach war. Wir haben gelernt, es sind, ich glaube, in Summe 700.000 Namen. Und das Spannende natürlich auch im Sinne von Geheimhaltung. Ich habe das natürlich dann in größten Teilen blind gemacht. Die Daten lagen bei euch und auf euren Servern etc. Das heißt, ich habe diese Classifier gebaut. Das muss man sagen, ist in der Forschung überhaupt gar nicht unüblich, dass man das so macht. Ja? Das heißt, das ist schon der Normalfall. Man muss nicht irgendwie Volldatenzugriff haben oder sowas. Das macht es aber natürlich sehr spannend. Das heißt also, auch bei mir ist dann so eine lange Regelliste erstmal entstanden. Das waren quasi ja, Python-Skripte, die versucht haben, mal rauszufinden, passt das? Da war aber das Learning, tatsächlich geht das nur für die ganz eindeutigen Fälle. Ja? Also da funktioniert das dann gut und alles, wo es dann so ein bisschen fuzzy wird, also mein Lieblingsbeispiel ist sowas wie Kindertagesstätte der Bundeswehr für das Marineheer oder so etwas. Ja? Wie soll das jetzt eine Regel-Engine irgendwie auseinanderhalten? Das funktioniert überhaupt nicht. Und da haben wir versucht, und das finde ich ganz gut übrigens, dass sich das in der Forschung gerade ein bisschen lichtet, dass man jetzt sagen kann, Mensch, wir leben doch im KI-Zeitalter. Man dürfte auch Large-Language-Modelle nutzen. Ist noch nicht überall angekommen, muss man auch mal dazu sagen. Aber du hast gerade ja schon gesagt, es gibt Metriken, wie man dann auch versuchen kann, tatsächlich das Ganze zu erhärten. Und das haben wir auch gemacht. Das heißt, wir haben erstmal angefangen und mit einem kleinen KI-Modell versucht, diese Filter zu verbessern. Also quasi immer diesen zweiten Filterschritt. Ja, und das haben wir dann auch wirklich immer wieder iteriert, stichprobenartig wieder reingeschaut und versucht immer, es ist ja, also darf man sich nicht so vorstellen, als wäre das nur ein Prompt, sondern es ist ein ganzer programmierter Workflow, der immer wieder Prompts anstößt und versucht dann eine Accuracy Rate, also eine Genauigkeit zu erreichen, die zu dem passt, was wir durch das manuelle Scoring dann gesagt haben, was denn die Wahrheit ist. Und dann hatten wir quasi dann immer Werte, die aber noch nicht so zufriedenstellend waren. Wir haben uns dann so ein bisschen vorgetastet. Das dauerte auch einige Zeit, bis wir eine Entscheidung trafen, welches Modell wir denn nehmen. Das ist letztlich dann auch wieder eine Budgetfrage. Also wir konnten kein absolutes Frontier-Modell nehmen und das einfach auf diese, ich glaube, in Summe waren es, glaube ich, sogar 13 Millionen Stellenanzeigen in diesem Datensatz. Ja, das wäre einfach utopisch teuer gewesen und natürlich auch völlig unnötig, weil die eindeutigen Fälle, die konnten wir ja anders raussortieren. Das heißt, irgendwann haben wir uns dann auf ein Modell geeinigt, was eben schon ziemlich gut war. Und dann haben wir gesagt, für die dann immer noch offenen Härtefälle nehmen wir nochmal ein wirkliches Frontier-Modell. Und dann hatten wir es eigentlich. Ne? Dann konnten wir sagen, okay, das ist jetzt der Datensatz, auf dem dann die Data Science für die eigentliche Stellenanalyse so richtig losging. Ich weiß nicht, habe ich noch was vergessen oder steigen wir ein in die Ergebnisse?
Ja, du hast alles ganz vollkommen beschrieben, das passt. Wir können gerne in die Ergebnisse einsteigen. Was wir sehen ist, also es gibt eigentlich so, wir haben nicht ein Ergebnis, wir haben viele Ergebnisse. Wir haben uns das auch noch dann aus verschiedenen Blickwinkeln angeschaut. Also das erste, das Kernergebnis ist, dass wir in 0,7% der Stellen der öffentlichen Verwaltung einen KI-Bezug erkennen. Das ist jetzt klingt erstmal gering. Man muss sagen, dass die Privatwirtschaft da auch nicht sehr weit von entfernt ist, aber immerhin, wenn man die Vorjahreswerte der Privatwirtschaft sieht, dann sind sie bei circa 1,4 bis 1,5%. Also der Anteil der öffentlichen Verwaltung ist doppelt so niedrig. Also das ist schon eine Erkenntnis, dass die Privatwirtschaft hier vielleicht weiter ist. Wenn man aber allerdings etwas stärker in die Ergebnisse der öffentlichen Verwaltung reinzoomt, dann sehen wir, dass der Anteil beim Bund am höchsten ist. Danach kommt es die Ebene Land und dann am Ende die Ebene Kommune. Das heißt, obwohl wir, und das ist dann auch interessant, wenn wir uns einmal die den Anzahl der Stellenanzeigen auf den jeweiligen Ebenen anschauen, sehen wir, dass mit Abstand am meisten Stellen auf der kommunalen Ebene ausgeschrieben werden. Also circa 2 Drittel der gesamten Stellen der öffentlichen Verwaltung werden auf der kommunalen Ebene ausgeschrieben. Aber der Anteil ist da deutlich niedriger. Ich glaube, da sind wir bei 0,3%, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe. Und auf der Bundes- und Landesebene sind wir da schon etwas weiter. Also beziehungsweise, wenn wir uns anschauen, wie viele Stellen denn einen konkreten KI-Bezug hier haben. Zweites Kernergebnis ist, wir sehen, das Schöne an Stellen der öffentlichen Verwaltung ist, dass es meistens eine tarifliche Eingruppierung gibt. Das heißt, wir können sehen, wo sind die Stellen ungefähr eingruppiert, und das gibt uns wertvolle Hinweise darauf, wie hoch ist beispielsweise das Qualifikationsniveau. Und wir sehen das, und das auch, das können wir dann zwischen KI-Stellen und Nicht-KI-Stellen vergleichen. Wir sehen, dass die KI-Stellen überwiegend auch für den höheren Dienst ausgeschrieben sind. Auch viele im gehobenen Dienst, aber besonders interessant ist für den höheren Dienst. Also es sind fast die Hälfte der Stellen, die auf diesem Level sind. Und gerade diese Charakteristik ist bei Nicht-KI-Stellenanzeigen der öffentlichen Verwaltung nicht erkennbar. Das heißt, es ist eine hohe Expertengruppe, die wir hier ansprechen. Wir können gleich auch gerne darüber reden, was das so bedeutet in den Ableitungen. Was wir allerdings auch sehen, wenn wir uns einmal anschauen, sind es denn meistens Fachkräfte oder eher Führungspositionen, die hier gesucht werden, sehen wir, dass gerade im Fall der Relevanz auf Führungspositionen in der öffentlichen Verwaltung erkennbar ist. Das hat auch ziemlich interessante Ableitung. Also dass KI beispielsweise weniger stark als Managementaufgabe begriffen wird in der öffentlichen Verwaltung im Vergleich zur Privatwirtschaft, wo das dann doch stärker der Fall ist. Und letztlich haben wir uns das Ganze natürlich auch regional angeschaut, ähnlich wie es zum Beispiel in der OZG-Analyse der Fall ist. Und hier ist ein Ergebnis: In 43% der Kreise Deutschlands sehen wir im Jahr 2025 noch keine einzige KI-Stellenanzeige. Also es gibt sowohl regionale Unterschiede, und es gibt viele Kreise, wo KI noch gar keine Rolle spielt, andere Kreise, denen KI schon angekommen ist, aber nicht auf der Ebene, wie man sich vielleicht wie man es vielleicht erwarten würde, wenn man beispielsweise, und das hatte ich eben kurz angeteasert, sagen kann, was denn tatsächlich KI für Riesenpotenziale gerade für die öffentliche Verwaltung hat. Ich mache es kurz. Es sind eigentlich zwei sehr, sehr große Motivatoren. Der erste ist eher exogen gegeben. Es ist quasi der Fachkräftemangel, der auch bei der öffentlichen Verwaltung ankommt und gerade im hohen Umfang bei der öffentlichen Verwaltung ankommt. Es gibt da Daten aus dem Jahr 2024, wo etwa 35 Arbeitslose auf 100 offene Stellen in der öffentlichen Verwaltung kommen. Und das ganze Problem wird nicht besser über die Zeit, sondern es wird im Gegensatz dazu schlechter. Also das demografische Problem verschärft sich noch. Das heißt, es gibt hier ein absehbar großes Problem für die öffentliche Verwaltung und gleichzeitig über KI eine Lösung. Denn KI kann Effizienzpotenziale in den öffentlichen Verwaltungen auslösen. Es kann sehr, sehr wirksam, und es ist besonders wirksam bei der Unterstützung von gerade Routineaufgaben oder Aufgaben, die kognitiv sind und sich wiederholen in ähnlichem Umfang, müssen nicht exakt gleich sein. Also wenn wir jetzt beispielsweise um Planungs- und Genehmigungsverfahren sprechen, dann kann KI hier als wirksames Hilfsinstrument herangezogen werden. Ich spreche jetzt nicht davon, dass man einen Antrag der KI gibt und den ausführen lässt und dann ist es vorbei, sondern dass man sagt, man schaut vielleicht oder lässt die Aufgabe mal KI-basiert durchführen, vielleicht lässt sich auch einen Vorschlag geben zu 80% und schaut dann aber menschlich, also man spricht oft von den Prozessen Human in the Loop und Human in the Lead vor allem, ne, dass man tatsächlich am Ende als Mensch nochmal, Verwaltungsbeschäftigte nochmal kritisch drauf schaut, sind die Einschätzungen denn jetzt sehr gut durch die KI, kann man das nochmal spiegeln und wird man das unterstützen oder wird man es anders machen? Kernpunkt ist, es wird nicht 100% übernommen, die Aufgabe, aber vielleicht 80% oder 90%. Und das wäre ja schon mal ein Riesengewinn. Und das könnte sich dann beispielsweise ummünzen in geringere, kürzere Bearbeitungszeiten für Anträge, Dienstleistungen, und vielleicht aber auch personalisiertere Dienstleistungen, wenn denn da Kapazitäten unter den Verwaltungsbeschäftigten frei werden.
Vielleicht lassen wir mal an der Stelle einfließen. Also uns ist ganz sicher bewusst, dass es Forschung dazu gibt. Und da bin ich auch mit aktiv. Ja, was hat denn das für eine Auswirkung auf die Demokratie? Und kann das denn jetzt sein, dass hier künstliche Intelligenz unterstützt? Ist das wünschenswert oder eher nicht? Das ist uns natürlich klar, aber das war hier nicht der Punkt, sondern hier war der Punkt, drauf zu schauen, wie ist die KI-Kompetenz auf den verschiedenen Ebenen? Und jetzt sind wir wieder da, wie unser Gespräch vorhin auch anfing. Man sieht hier auf der Ebene des Bundes, der natürlich auch hier eine ganz andere Finanzstärke hat, um da loszulegen und auch solche Initiativen wie Sparks haben einige wahrscheinlich mitbekommen, das KI-basierte Workflow-System vom BMDS, wo sogar ein eigener Hackathon jetzt wirklich versucht hat, echten Code hervorzubringen. Ja? Also damit einfach mal eine Idee nochmal weiter ausgerollt wird. Also ja, hätte ich wahrscheinlich mir nicht anders ausgedacht. Ne? Super, ein Hackathon-Event und dann versucht man Menschen zu motivieren, daran mitzuarbeiten etc. So, das kann der Bund natürlich. Jetzt hast du ausgeführt, das sieht man in den nachgelagerten Ebenen im föderalen System eher weniger. Und jetzt haben wir natürlich auch schon ganz viel nach dem Erscheinen der Studie dazu diskutiert. Also unser Punkt ist hier, oder zumindest mein Blick darauf ist, ich müsste irgendwo auch sehen, dass in der Qualifizierung von Nachwuchskräften oder neuen Jobprofilen und ganz wichtig auch dem Leadership-Gedanken irgendwo künstliche Intelligenz eine Rolle spielt. Denn in der Privatwirtschaft funktioniert es ja eben auch sehr gut, dass wir dort sehen, aha, ich muss mir also die Frage stellen, welche Implikationen hat das Vorhandensein von KI herauf etc. Und da ist natürlich so ein bisschen hier vielleicht das Ganze auch vielleicht extrem juristisch geprägt durch die ja, eben aus Verwaltungsrecht oder klassisch Staatsrecht angehauchten Stellen, könnte ich mir vorstellen. Haben wir in den Daten, glaube ich, gar nicht so gesehen. Ich interpretiere das jetzt mal so ein bisschen für mich. Und auch die Frage, wie viel Commitment übernehme ich denn jetzt als Führungskraft, also beispielsweise, wenn ich in einem Rathaus vorsitze, ja, dafür, wie das Thema künstliche Intelligenz hier gespielt wird. Jetzt ist uns natürlich völlig klar, dass die Haushaltslage in einer einzelnen Kommune nicht hergibt, dass da jetzt plötzlich ein Team von 5 Leuten sitzt und mal so ein bisschen AI-Discovery macht. Aber interessant ist, in den Niederlanden geht das zum Teil schon. Ja, das kann man auch googeln. Das vielleicht packen wir noch was in die Shownotes dazu. Da wird nämlich genau das gemacht, einzeln mal zu schauen, was haben wir hier für Potenziale, wie kommen wir da weiter. Ja, das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar wieder von der Größe, aber dass man halt eben so gut wie gar nichts sieht, das ist dann doch zu wenig, würde ich sagen. Ja, also da müsste deutlich mehr erkennbar sein. Und es gibt ja eben die Ausreißer. Wir haben da 2 große Behörden gefunden, die Agentur für Arbeit und die Deutsche Bundesbank im Besonderen. Wir haben es auch hier angeführt in der Studie. Da sieht man tatsächlich, die haben wirklich, ich nenne das mal Deep Tech-Stellen. Also die wissen, was die mit KI machen wollen und die stellen nicht eine Frage so nach dem Motto, können Sie mal hier ausprobieren, wie man da irgendwas reinprompten kann, sondern es ist eine ganz konkrete Frage, hier, das ist zu tun und wir wollen bitte nachher, dass Sie in folgender Programmiersprache folgende Probleme mathematisch oder aus Data Science-Sicht KI-basiert lösen. Also es geht schon, ist natürlich wieder eine andere Skalierung, ist uns auch völlig klar, aber das hat verschiedene Implikationen. Nämlich, eine hast du gerade angeführt und das ist natürlich für mich auch so ein bisschen eine echte Herzenssache. Wir haben das überschrieben hier mit laufbahnrechtliche Reformen. Du hast gerade rausgearbeitet, dass hier viele Stellen, die mit KI zu tun haben, dann doch richtig harte Expertinnen und Expertenstellen sind, also Hörerdienst. Und jetzt müsste man sich natürlich fragen, wo kommen diese Menschen denn her? Und das erlebe ich natürlich auch quasi ständig auf den Veranstaltungen, wo man mit dem BMDS und mit der Hochschullandschaft, der Forschungslandschaft unterwegs ist. Da geht natürlich der erste Blick irgendwie an die klassischen Universitäten, wo man halt gerade sich auch selbstverständlich mit KI beschäftigt. Und wir haben jetzt mal hier die Frage gestellt, inwieweit ist denn das überhaupt die Zielgruppe? Denn wenn ich jetzt also diese Stellenausschreibungen habe, auch wenn die sicherlich schon, wie du erklärt hast, höher eingruppiert sind, ja, sowas wie auf einer 14er Stufe oder sowas, ja, das ist schon nicht unattraktiv, aber das ist doch was anderes, als die Privatwirtschaft da quasi als Arbeitgebermarke anbietet. So, dass wir jetzt hier mal ein bisschen rausgearbeitet haben, wie ist denn das überhaupt in dem eigenen Beritt der Hochschullandschaft von Bund und Land und den anderen Verwaltungen? Instituten. Die haben ja typischerweise eben auch die Hochschulen des öffentlichen Dienstes und die haben ihren Schwerpunkt tatsächlich eher auf Bachelor-Niveau, gerade wenn wir jetzt natürlich über technische Themen sprechen, also technische Studiengänge. Ja, mich hat das ein bisschen erstaunt, muss ich sagen. Also für mich eins der vielleicht der Findings, die mich am meisten auch irgendwie tangiert hat direkt. Weil eigentlich müsste man jetzt sagen, entweder macht man das Ganze auf und versucht ja also als Arbeitgebermarke einfach deutlich mehr Attraktivität hinzubekommen für den Gesamtmarkt. Oder, was natürlich auch sehr schön wäre, man stärkt vielleicht nochmal ein bisschen mehr die eigene Hochschullandschaft oder Studiengänge etc., um hier den internen Nachwuchs zu gewinnen. Denn ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber für mich ist das die Chance überhaupt zu sagen, wir können jetzt vielleicht in den jetzigen Strukturen nicht immer alles umwerfen, aber wir können an der nachkommenden Generation tatsächlich darauf setzen, dass wir eine top ausgebildete Digitalisierungszukunft für Deutschland hätten. Das wäre eigentlich der Wunsch und das habe ich hier so aus den Daten so ein bisschen als Reformappell tatsächlich für mich raus mitgenommen.
Ja, definitiv, da gehe ich argumentativ vollkommen mit. Also das war auch für mich sehr interessant, dass wir hier so eine Art Mismatch finden. Ich glaube, ich bin da auch der Meinung, dass man nicht unnötige Hürden schaffen sollte, wenn denn tatsächlich man weiß, was die Behörden denn tatsächlich suchen, auf welchem Niveau, dass sie quasi KI-Experten suchen und die einfach aus ja, historisch gewachsenen Strukturen dann nicht diese Position besetzen können. Man muss natürlich auf der anderen Seite auch sagen, es kann auch immer sehr erfrischend sein, wenn man ja, vielleicht auch Studierende, die vielleicht gerade ihr Studium beendet haben, aus anderen Einrichtungen rekrutieren kann, die beispielsweise nicht den klassischen Weg der Verwaltungsstudiengänge gegangen sind. Aber gerade auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel ist es doch schon also bedenklich, dass man quasi sich diese Tür jetzt ganz hart ausgedrückt zumacht, dass die nur aufgrund der formellen Qualifizierung nicht in diese Stellen hineingeraten können. Da sollte man sich, denk ich mal, flexibler zeigen, um gerade hier, angesichts der niedrigen Anteile, die wir sehen und der niedrigen Intensität des KI-Einsatzes in der öffentlichen Verwaltung, dass man da doch deutlich da quasi sich öffnen sollte. Bin ich vollkommen bei dir. Auf der anderen Seite ist natürlich ein wichtiges Thema, das du auch schon umrissen hast, ist, die öffentliche Verwaltung konkurriert dann tatsächlich mit der Privatwirtschaft um die KI-Experten. Und das ist ja kein Geheimnis, dass gerade die KI-Experten sehr, sehr begehrt sind. Also es gibt da auch weitere Studien, die beispielsweise mal für Europa, für die einzelnen europäischen Länder zeigen, wie hoch ist denn die Internationalisierung der KI-Fachkräfte in den einzelnen Ländern in der EU. Und da sieht man, dass der KI-Beschäftigten einen internationalen Background hat. Also gerade vielleicht ein bisschen erwartbar, auch relativ viele Beschäftigte aus Indien, aber ansonsten auch ein internationaler Mix an Beschäftigten. Und das ist für mich auch immer etwas Art des Ausdrucks, dass die Fachkräfte sehr, sehr begehrt sind, dass die quasi auch aus vielen verschiedenen Ecken den Weg in die deutschen Unternehmen oder in die deutsche Verwaltung finden. Und das ist für mich auch ein Aspekt, und dass man auch darüber sprechen muss, was zahlt denn quasi die Privatwirtschaft für KI-Experten und kann die öffentliche Verwaltung denn da überhaupt mithalten? Das ist ein wichtiger Punkt. Da haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen. Es gibt da relativ feste Strukturen, nicht nur wie eingestellt wird, sondern was es auch für Vergütungsmöglichkeiten gibt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gibt andere Aspekte, die ja, potenzielle Kandidaten dazu bewegen, welchen Arbeitgeber sie wählen. Stichwort Arbeitgebermarke. Also da gibt es auch andere Aspekte. Da gibt es auch Umfragen, die zeigen, dass gerade die öffentliche Verwaltung, der öffentliche Dienst hier auch besser abschneidet als die Privatwirtschaft in Deutschland. Also da geht es um Aspekte wie Arbeitnehmerschutz durch Tarif, flexible Arbeitszeitregelungen, betriebliche Mitbestimmung. Das sind auch so Aspekte, wo gerade auch die öffentliche Verwaltung punkten kann. Und da geht es natürlich auch weiter, diese Aspekte zu schärfen, um quasi im Wettbewerb mit der Privatwirtschaft, um die KI-Experten hier gute Karten zu haben.
Ich komme noch mal ganz kurz auf den Punkt zu sprechen mit, wo rekrutiert man jetzt? Also quasi Hochschulen des öffentlichen Dienstes oder quasi aus, ja sogar international aus dem Hochschulumfeld und Universitätsumfeld. Nicht, dass das falsch ankommt, aber ich finde das extrem spannend, weil wir wurden ja auch mehrfach jetzt schon auf die Studie, wie gesagt, angesprochen. Und wir haben ja in dem letzten Thema strategische Arbeitsteilung auch so ein bisschen Bezug genommen noch auf die IT-Dienstleister. Das muss man vielleicht ganz kurz ja auch dann noch einmal zusammenbringen. Und zwar gibt es im öffentlichen Sektor das Phänomen, dass die Nutzungskette, also quasi die Fertigungstiefe, könnte man sagen, relativ gering ist, aber es kommt drauf an. Ja, also es kommt wirklich darauf an und das macht das hier so diffus. Es gibt natürlich in vielen Teilen Deutschlands Regionen, die sich zusammengetan haben und entweder eine Art Tochtergesellschaft oder eine Art Verband gegründet haben oder dass sich dort einfach vielleicht ein Oligopol oder sogar Monopolstruktur in einer Region darauf spezialisiert hat, die Kommunen, die Ministerien in einer Region eben zu bedienen. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, ja gut, vielleicht ist das ja das geschickte Modell, um zu sagen, dort kann man vielleicht mit einer etwas anderen Gehaltsstruktur oder anderen Assets irgendwie versuchen, eine Arbeitgebermarke aufzubauen und man ist vielleicht auch ein bisschen freier in dem, wie man denkt und handelt. Ich sehe das allerdings ziemlich kritisch, denn zum einen kann uns keiner so richtig sagen, das wäre vielleicht dann schon wieder die nächste Forschungsfrage, der wir mal nachgehen können. Wer sind all diese Dienstleister? Wie sieht die Struktur aus? Ist die vergleichbar? Und es ist auch aus meiner Sicht ein gewisses Verantwortung von sich schieben, weil ich habe tatsächlich dann schon den Satz gehört, wir müssen halt warten, was uns dieser Dienstleister anbietet. Also das finde ich ganz, ganz traurig. Wenn man sich jetzt vorstellt, wir hätten in der Wirtschaft diese Einstellung und würden quasi sagen, wir warten einfach darauf, was unsere IT-Dienstleister uns anbieten. Also das ist tatsächlich falsch herum. Ja? Also ich muss schon irgendwie eine Idee entwickeln, eine Vision entwickeln. Wie kann ich das für uns irgendwie operationalisieren und dann damit losmarschieren, versuchen, das zu implementieren und einzusetzen. Das ist mein einer Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir auch sehen bei diesen ganzen wirklich schönen Ideen, die gerade an Initiativen entstehen in Nordrhein-Westfalen mit NewGov, auf BMDS-Ebene mit dem Sparks Hackathon oder dem Agentic AI Hub. Da wird ja wirklich versucht, ganz gezielt aus der öffentlichen Verwaltung Menschen zu bekommen, die sagen, ich gehe jetzt hier eine Extrameile, ich lasse mich vielleicht mal für ein paar Monate dorthin versetzen und arbeite da an einem Innovationsprojekt mit. Insofern lasse ich das Argument nicht gelten, nee, wir implementieren das hier gar nicht selber. Also es wäre eigentlich gerade das richtige Moment, um zu sagen, man holt sich jetzt einfach auch mit den Menschen, die schon da sind. Du sagst es ja, ne? Wir müssen nicht nur auf den Nachwuchs schauen, sondern auch auf die, die eben schon da sind. Jetzt ist die Zeit. Also jetzt kann ich tatsächlich beim BMD und bei anderen Initiativen mir die Möglichkeit erschaffen, nochmal so einen Sidestep zu machen beruflich oder mal kurzfristig in ein Thema reinzuschauen, vielleicht mal 2 Tage oder sowas und mir hier Kompetenz drauf zu schaffen. Und da wird dann aber Tacheles geregelt, muss man sagen. Also da muss ich schon teilweise in so manchen Programmiersprachen und Frameworks richtig gut drauf sein, damit ich da mitmachen kann. Ja? Also das heißt, das ist eigentlich total entgegengesetzt zu dem, was die Debatte in der Öffentlichkeit zum Teil da diskutiert und was wir dann eigentlich sehen, wo gerade der ja, Deutschland-Stack, müssen wir jetzt nicht noch drauf eingehen, aber wir haben da tatsächlich auch in eurem Paper ja ein paar technische Deep-Dive-Themen, wo man sieht, eigentlich ist es gefordert, dass die Kompetenz da ist. Gut, Jan, ich würde sagen, wir haben das ganz gut umrissen oder fehlt uns noch was zu unserer Fachkräftestudie, zu unserer KI-Studie? Hast du noch einen abschließenden Gedanken?
Nein, ich würde auch sagen, wir haben eigentlich alles thematisiert, vielleicht noch abschließend. Ich gehe da vollkommen mit. Also wir sehen auch Hinweise, dass es tatsächlich auch ein Mindset-Thema sein kann. Also das, also ist deutlich auch, also was man vielleicht auch mit so einem Blick in die Zukunft sagen kann. Gerade der Befund, dass wir weniger KI-Stellen in Führungspositionen sehen im Vergleich zur Privatwirtschaft, das ist für mich dann schon auch ein Hinweis, dass man sagt, okay, KI müsste stärker als Managementaufgabe begriffen werden. Also wenn wir über Themen wie KI-Governance sprechen, beispielsweise auch Ressort- oder behördenübergreifende Steuerung, KI-Strategie oder beispielsweise auch, also wenn man sich überlegt, wie KI in Unternehmen jetzt tagtäglich eingeführt wird, dann ist es immer ein strukturelles Thema. Ne? Also dass man sagt, man schaut sich das Unternehmen in Gänze an, schaut sich an, wo sind die Potenziale und wie können wir KI auf den einzelnen Ebenen einführen, wie können wir KI-Kompetenz unter den Beschäftigten gewährleisten, wie können wir vermeiden, dass beispielsweise das Thema Shoppen-KI groß wird, dass einzelne Beschäftigte privat andere KI-Anwendungen nutzen, die sie vielleicht gar nicht nutzen sollten oder die nicht konform mit ihrer Arbeitsweise sind. Das sind alles so Themen, die sorgen, also die setzen voraus, dass KI als auf der Management-Ebene ankommt. Ne? Und das sehen wir halt nicht so. Das wäre so ein Hebel, wo man kurzfristig dann auch sagen kann, okay, hier kann man mehr machen. Abhängigkeit von Dienstleistern ist ein wichtiger Punkt, den hast du genannt. Da kann man, ist für mich auch kein Argument, dass man sagt, okay, man entbindet sich jetzt jeglicher Verantwortung. Denn schließlich muss man natürlich auch die Ergebnisse der Dienstleister sinnvoll einordnen können, vielleicht weiterarbeiten können, anwenden können. Deswegen ist das so nicht so, also keine, ich nenne es mal Kompetenzausrede, dass man da keine eigene KI-Kompetenz braucht. Und das sind eigentlich so kurzfristige Sachen, die man schnell angehen kann. Ja, vielleicht auch so ein bisschen positiv geframed, was man jetzt noch ändern könnte in der kurzen Frist.
Ja, jetzt muss ich es doch nochmal runterziehen, weil mir kam gerade noch eine Anekdote. Ich hatte schon überlegt, ob ich es nochmal erzähle hier. Ich muss es nochmal loswerden. Mich hat mal nach einem Vortrag ein Landrat ziemlich scharf angegangen und sagte, ich soll ihm doch jetzt bitte die Top-Studierenden dann schicken, die ihm hier Probleme lösen. Das wäre aus meinem Science-Fiction-Vortrag ja alles ganz interessant. Aber er muss halt Akten von links nach rechts bewegen. Und meine Replik darauf war halt, dass er halt keine Top-Studierenden finden wird, die für ihn heute Digitalisierungsaufgaben aus den 90ern erledigt. Und dass das ein Problem ist, das hätte er Jahr quasi schon vor etlichen Jahren halt angehen müssen. Und das wird jetzt halt kein Absolvent oder Top-Talent, du sprachst gerade sogar, ne, von internationalen Top-Talenten, die wir hier vielleicht als Arbeitgebermarke finden wollen. Das wird schwierig, ne? Also man muss jetzt wirklich so ein bisschen schauen, wie gestaltet man das und wie bietet man auch als Employer-Brand interessante Arbeitsfelder, die zum einen die technischen Schulden der Vergangenheit aufholen und abarbeiten und aber auch in die Zukunft gerichtet, die Potenziale nutzen von dem, was da ist. Wir haben so viel, wir haben F13, wir haben NRW Genius hier in Nordrhein-Westfalen, wir haben Sparks. Das merke ich auch bei meinen Studierenden, das zündet die total an. Genau das ist das, was die sehen wollen. Es geht nicht hier um besser prompten oder sowas, sondern es geht schon darum, Enterprise Architecture Grade, also wirklich hochkomplexe IT-Verfahren, irgendwie in ein KI-Umfeld zu übertragen mit allen Chancen und Risiken. Da kann man unendlich tief reingehen, aber es hat eben nichts mehr zu tun mit diesem kann ChatGPT uns hier helfen. Also da ist, glaube ich, der Reifegrad doch eigentlich in Wahrheit viel, viel höher. Und das würde ich mir wünschen, dass man das dann vielleicht auch in den Kompetenzprofilen sieht.
Ja, absolut.
Okay, Jan, wir haben unsere Zeit hier, glaube ich, sehr gut gefüllt mit Content und auch jede Menge Material für die Shownotes. Es sind wieder ja wirklich viele Daten. Also zum einen unsere zwei Paper. Mal gucken, ob uns noch oder also ein gemeinsames, zwei, die jetzt hier von euch zu diesem Thema gesprochen haben. Vielleicht fällt uns ja mal noch ein weiteres ein. Ich würde mich sehr freuen. Und dann haben wir noch weitere Quellen hier heute mit reingebracht. Die packe ich alle in die Shownotes mit rein, denn es ist tatsächlich ein Thema, wo die Datenlage, die Evidenz eigentlich sehr gut ist und man sich da forschungsseitig dran austoben kann. Jan, ich hoffe, ich darf dich bald wieder im Forschungsimpuls begrüßen. Ich danke dir für die Zeit und ich bin sehr, sehr glücklich, dass dieses Projekt hier aus dem Forschungsimpuls von letztem Jahr mittlerweile eine eigene ISSN-Nummer hat und publiziert ist. Super toll, vielen Dank dafür und ich wünsche dir eine wunderschöne Restwoche.
Vielen Dank, immer wieder gerne.